mit beiden Beinen im Leben stehen, ist das Thema unserer Predigt. Und das mussten wir mehrfach durchbuchstabieren. Was bedeutet das ganz konkret für uns als Familie Kröker, mit beiden Beinen im Leben zu stehen? Wir denken gerne zurück an die Zeit, die wir hier erlebt hatten. Und das fühlte sich so an, als würde man mit beiden Beinen im Leben stehen. Man hatte seinen Job, seine Familie, man hatte sein Umfeld. Und dann gab es diesen Cut 2018. Wir sind umgezogen in eine Stadt, die heißt Euskirchen, haben dann angefangen mit der Gemeindegründungsarbeit. Und da hatten wir niemanden, also wir hatten keine Freunde, Bekannte, Mitarbeiter, die mit uns die Arbeit machen würden und saßen alleine als Familie da. Und es fühlte sich so an, als ob wir noch nicht mit beiden Beinen im Leben stehen. Gott sei Dank hatte ich meine Arbeitsstelle, Gott sei Dank hatte ich die Berufung, Gott sei Dank hatten wir in der Nähe unsere Familie oder unsere Familien, und deswegen war das jetzt nicht die Situation, die manche durchleben, die von jetzt auf gleich ihre Arbeitsstelle verlieren, von jetzt auf gleich ihre Gesundheit verlieren, von jetzt auf gleich in ein anderes Land ziehen und das neu für sich buchstabieren müssen. Was bedeutet es, mit beiden Beinen im Leben zu stehen? Und da möchte ich eine Antwort geben, die wir selbst für uns finden mussten. Nicht irgendeine Antwort, sondern die Antwort, die wir in der Bibel begründet finden. Was heißt es von der Bibel her, vom Glauben an Gott her, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und nicht unbedingt dieses gesellschaftliche Narrativ, ja, wenn du alles hast, was du zum Leben brauchst, Job, Familie, Freunde, dann stehst du mit beiden Beinen im Leben. Also was würde Jesus heute uns sagen auf diese Frage? Jesus, was bedeutet das für dich, mit beiden Beinen im Leben zu stehen? Und bevor ich loslege, möchte ich natürlich auch unsere Freunde aus der Ukraine begrüßen. Я очень рад видеть вас. Сегодня утром меня зовут Давид. Я родился в Казахстане. Я очень рад видеть вас и желаю Mira, ich wünsche euch von Herzen den Frieden. Und das ist unser Gebet auch heute Morgen, dass Gott Frieden schenkt, vor allem in der Ukraine. Den Text, den ich gewählt habe für heute Morgen, finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Lukas Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Das ist die Berufung des Levi, einer der 12 Jünger Jesu. Und da gehen wir praktisch an den Start eines Menschen, der vermeintlich beide Beine im Leben stehen hatte. Er war jemand, der einen Job hatte, der war versorgt, und dann erkennen wir an seinem Leben, wie er wirklich zu diesem Leben kam, wo er dann sagen konnte: jetzt stehe ich mit beiden Beinen im Leben. Und das wünsche ich dir auch, das wünsche ich dir von tiefstem Herzen, dass du nach der Predigt oder vielleicht in nächster Zeit zu dieser Antwort kommst: Ja, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Und genau weißt, was das für dich bedeutet. Vielleicht für diejenigen, die schon viele Jahre mit Jesus leben und doch fühlen, da ist eine Unsicherheit. Meine Knie zittern ein wenig. Ich bin verunsichert durch die Entwicklung in unserer Zeit. Da ist in den letzten 3 Jahren vieles passiert, wo man sagen könnte, das ist nicht mehr so stabil, wie es vorher mal war. Und dass man dann auch als Christ spürt, irgendwie wird's wackelig. Oder für dich, der du mit Jesus noch nicht so viel zu tun hast, wo du vielleicht eingeladen wurdest, ja, mitzukommen und dabei bist, aber noch nicht sagen würdest: Naja, also ich lebe täglich gerne mit Gott. Und deswegen möchte ich von dieser Schrift, von diesem Text her uns helfen, zu dieser Antwort zu kommen, sodass wir dann wieder zurück zum Frieden, zur Ruhe kommen und gestärkt in den Tag gehen. Wir lesen also hier, wir haben von diesem Levi gelesen, einer der 12 Jünger. Und dieser Levi, der war, wie gesagt, jemand, der in einem festen Beruf stand. Und ich habe mir mal einen Paralleltext angesehen. Also im anderen Evangelium, im Matthäus-Evangelium, wird diese Geschichte auch nochmal beschrieben. Ich habe eben aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Und wenn man mal die Bibel liest, das Neue Testament, die Evangelien, stellt man fest, dass die gleiche Passage, die gleiche Begebenheit mehrfach gelesen wird und vorgestellt wird. Und da habe ich in Matthäus diesen Text gelesen, Matthäus 9, Vers 9, und da ist mir etwas aufgefallen. Levi wird später Matthäus genannt, also das Evangelium, das ich jetzt lese, Matthäus Evangelium, ist genau das, was Levi geschrieben hat. Also der Jünger Jesu hat später dann selber die Erfahrung mit Jesus aufgeschrieben, und da ist mir was aufgefallen. Da steht nämlich, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm nach. Im Lukas habe ich eben gelesen, da steht, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi. In Matthäus steht, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen. Hier steht nicht mehr Zöllner, sondern Mensch. Lukas, der Arzt, der hat das so runtergeschrieben und dachte, naja, der Levi, Matthäus, der war ja dann ein Zöllner und hat ihn dann mit seiner Berufsbezeichnung beschrieben. Für Matthäus war die Berufsbezeichnung nicht mehr so wichtig. Er beschreibt seine eigene persönliche Berufung mit dem Satz, und Jesus ging vorbei, als Jesus weiterging, sah er einen Menschen. Was ist hier der Unterschied? Das wird gleich deutlich, wenn wir feststellen, was dort mit ihm passiert ist, dass dieser Matthäus, dieser Levi, sich nicht mehr mit seinem Beruf identifiziert, sondern sich als geliebtes Kind Gottes, als Mensch von Gott geschaffen, identifiziert. Und wie hat das Jesus hinbekommen, diesen Levi in die Nachfolge zu rufen, rauszuholen aus einer Lebenssituation, wo er vermeintlich mit beiden Beinen im Leben stand und sich auf eine ungewisse Zukunft begeben hat, wo andere sagen, die Welt sagen würde, das ist doch nicht sicher, Jesus nachzufolgen. Jesus hat doch selber kein Haus, kein Dach über den Kopf. Füchse haben einen Ort, wo sie schlafen, und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn, steht wörtlich, hat nirgendwo sein Zuhause. Und dann hat Jesus ihn eingeladen in die Nachfolge. Und warum? Warum war Levi bereit, alles zurückzulassen und konnte dann später in diesem unsicheren Leben in der Nachfolge Jesus sagen, jetzt stehe ich mit beiden Beinen im Leben? Das müssen wir herausfinden, sonst werden wir für uns selbst keine Antwort finden. Und dann vielleicht auch keine Schlüsse ziehen und keinen Weg, keinen Schritt gehen hin in die Nachfolge Jesu. Also Jesus hat hier gemerkt, er wird von Jesus gesehen, nicht nur als der Zöllner, was früher, sage ich gleich noch mehr, nicht unbedingt eine nette Bezeichnung war. Sie waren bekannt als sogenannte Halsabschneider, die den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen haben. Der Levi spürt hier, er sieht mich als Mensch an. Er sieht mich ganz persönlich an, er hat mich lieb. Lasst mich mal diese Situation schildern. Da sitzt er also in seinem Zollhaus und er hat vielleicht so eine günstige, strategisch günstige Position dort vor der Brücke und alle müssen an ihm vorbei, um über die Brücke zu kommen. Vielleicht mussten viele Menschen zur Arbeit und der Weg führte nun mal über diese eine Brücke. Und er hat sein Zollhaus dort an dieser Brücke, vor dieser Brücke, und alle, die dann über die Brücke wollen, müssen erstmal dort halten. Sie müssen dort erstmal bezahlen, damit sie überhaupt über die Brücke können. Von den Römern angestellt ist Levi zwar selbst Jude, aber er ist verachtet. Er wird nicht gemocht. Warum? Weil die Menschen kommen dann mit ihrem Auto ran, Die wollen über die Brücke, da ist diese Schranke und die sehen dann diese Preisschilder und die werden täglich von Matthäus verändert. Normalerweise brauchst du also nur 4 Euro, um rüberzukommen und heute hat Levi einen guten Tag, streicht die 4 durch, 6 Euro. So, und dann weiß man nie so recht, naja, wie viel muss ich heute bezahlen, wenn ich da rüberkomme, weil Levi ist ziemlich willkürlich mit seinen Preisen. Und dann ist die Familie, die dann jetzt unterwegs ist, oder der Arbeitnehmer, der da unterwegs ist und an diesem Häuschen vorbeikommt, schon verärgert. Er hasst diesen Levi, er blickt ihn nicht mal an. Er schaut einfach von Weitem schon auf diese Preisliste und stellt fest, naja, okay, heute muss ich nicht 6, 7 Euro bezahlen. Und dann hat man Geld dabei. Und wenn man dann da an diesem Zollhaus angekommen ist, kurbelt man das Fenster runter. Früher hatte man noch nicht elektrische Fenster. Und dann hat man das Geld so rübergelegt, ohne den Levi anzublicken. Levi macht die Schranke hoch und du kannst weiterfahren. So. Und das war im Ort, in der Stadt war es bekannt, Levi ist ein Halsabschneider. Der ist ein Unmensch, den hassen wir alle. Dem Levi hat es nicht so viel ausgemacht. Warum? Der hatte ja seinen Job. Er hatte sein Geld, er hatte sein gutes Haus, er hatte alles, was man vermeintlich braucht. Und deswegen hat er das viele Jahre so gelebt. Das war für ihn plausibel. Warum nicht? Ja, wenn sie mir geben. Natürlich muss ein Teil an Rom abgeben, aber einen Teil werde ich schön in meine Tasche legen. Und dann hat er praktisch mit den Jahren sich damit abgefunden, dass man ihm nicht mehr den Blickkontakt entgegengeworfen hat oder ihn nicht angesehen hat, sondern an ihm vorbeigesehen hat. Und er dachte, naja, also die haben keine andere Wahl, also kann ich die Menschen gut ausnehmen. Und dann kam es plötzlich anders. An diesem Tag, wo Jesus da sich anstellt in dieser Schlange, stellt er fest, okay, da ist noch jemand. Er ignoriert ihn erstmal, weil er alle Menschen ignoriert. Aber anders als die Menschen, die in der Schlange stehen und ihn ablehnen, innerlich ablehnen, ist Jesus nicht jemand, der einen Menschen ablehnt. Jesus kommt auf ihn zu und ist die Ruhe selbst. Jesus hat keinen Hass, keine Ablehnung, keine Abneigung in seinem Herzen. Er ist die Liebe selbst in Person. Wer liebt, ist sich sicher, steht mit beiden Beinen im Leben, geht praktisch auf diesen Levi, auf dieses Zollhaus zu. Und dann hat der Levi wahrscheinlich aus dem Fenster geguckt, der ist anders. Warum steht er aufrecht? Warum guckt er in meine Richtung? Warum meidet er nicht den Blickkontakt wie alle anderen? Aber Levi ist mit seinem Geld beschäftigt. Er freut sich über jeden weiteren Euro, den er da bekommt. Und Jesus kommt näher. Jesus kommt näher und schaut nicht weg und schaut immer noch auf diesen Levi. Und Levi weiß ja nicht, wer ist dieser Jesus. Er kennt ihn nicht. Für ihn ist sofort eine Unsicherheit zu spüren. Er spürt eine Unsicherheit. Er fragt sich, ist das ein Freund oder Feind? Kann ich ihm vertrauen? Was will er von mir? Und je näher Jesus kommt, desto zittriger werden seine Knie. Warum? Weil er sich fragt, was will er von mir? Denn er schaut mich an und nicht die Preisliste. Also ist Levi jetzt völlig verunsichert. Warum? Denn er ruht nicht in diesem versöhnten, in dieser friedlichen Beziehung zu Gott, zum Nächsten, zu sich selbst, sondern er hat schon seit langem ein schlechtes Gewissen, eine innere Unruhe. Und deswegen wird er zutiefst verunsichert sein, wenn er diese Persönlichkeit Jesu jetzt aus dem Fenster wahrnimmt. Dieser Levi, dieser Jesus, für ihn fremde Jesus, kommt immer näher und schaut nicht weg und schaut nicht weg. Und dann sagt sich der Levi, ist der will mit mir reden, der will was von mir persönlich und wird noch unruhiger. Und dann spricht Jesus diese Worte. Er schaut ihn voller Liebe an und sagt, folge mir nach. Bisher hat noch nie jemand zu dem gesagt, hey Levi, wollen wir mal heute Abend essen gehen, sollen wir Freunde werden, kommst du mal mit, wir treffen uns zum Kegeln, wir gehen aus, kommst du mit, folge mir nach. Das hat noch nie jemand so ausgesprochen, das hat er so noch nie gehört. Und jetzt jemand, der sagt, hey, folge mir nach. Und es fällt auf, dass Jesus nicht sagt, hey, kehre um, tue Buße, ändere deine Lebenseinstellung, werd ein neuer Mensch, Stattdessen findet Jesus diesen kurzen Satz: Folge mir nach. Und das gepaart mit diesem Blick der Liebe. Und dann wird im Ton dieser drei Worte, folge mir nach, auch ganz viel Liebe mitgeschwungen sein, sodass dieser Levi spürt, ich werde nicht verurteilt, ich werde nicht verachtet. Er lädt mich wirklich ein. Aber wohin lädt er mich ein? Was will er von mir? Und dann in dem Moment wird dieser Levi noch schwächer, aber im Positiven. Er ist nicht verängstigt und geht dann irgendwo in Konfrontation. Er fängt nicht an, ihn zu schlagen oder zu diskutieren, sondern er lässt es auf sich wirken. Und so hat er dann tief im Innern ein Gespür, ein Vertrauen, hey, das muss ernst gemeint sein. Das hat Jesus nicht einfach so gesagt. Und er hat ja viele Menschen schon wahrgenommen. Tagtäglich sieht er diese Hunderten von Menschen, die an ihm vorbeigehen. Und dieser ist anders. Er lädt ihn ein, komm mit in die Nachfolge. Und dieser Levi weiß, okay, jetzt, das fühlt sich gut an, ich lasse alles zurück. Ich lasse dieses Zollhaus zurück. Ich mache mich auf den Weg und folge Jesus nach. Dieser Herr Jesus hat es hinbekommen, mit einem einzigen Satz, mit einer Gestik, mit seiner ganzen Persönlichkeit, diesen Levi ins Nachdenken zu bringen. Und dann erinnert mich das an den Satz 2. Korinther 5, 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängte ihn förmlich, sodass er sagte, ich lasse jetzt alles zurück. Ich folge ihm nach. Denn so hat mich noch nie jemand angesehen. Und da möchte ich auf Werte zu sprechen kommen, die Jesus ihm entgegengebracht hat, die vermutlich ihn überzeugt hatte, Jesus völlig nachzufolgen. Jesus hat etwas hier verkörpert, was so viel Kraft hatte, um ihn in Bewegung zu setzen. Und das lasst mich mal vergleichen mit einer Blume. Eine Blume, also wenn wir einen Blumenstrauß schenken wollen, dann haben wir oft das Problem, naja, also wenn wir frische Blumen schenken, die verwelken schnell. Nach 1-2 Wochen kann man die wieder wegschmeißen. Blumen, künstliche Blumen, die sehen gut aus und halten lange, aber die riechen nicht so gut. So, jetzt haben wir dieses Dilemma. Wir wissen von Blumen, die also gut riechen und frisch sind, die aber schon bald ihre Kraft verlieren. Und dann wissen wir von kraftlosen Blumen, die zwar gut aussehen und lange halten, aber eben nicht diesen frischen Nachkommen, also gleichkommen. Und das wär doch toll, wenn wir eine Kombination hätten von frischen Blumen, die lange halten. Das wär doch, also wer so einen Blumenladen aufmacht, der hat gewonnen. So, dann die Männer nur einmal Blumen kaufen, hält. Hier, bitte, dein Leben lang kannst du auf den Tisch stellen. Verwelkt nie. So, und stellt euch mal vor, dieser Herr Jesus begegnet dem Levi mit diesen zwei Eigenschaften. Er gibt ihm das Gespür, hier ist jemand, der kraftvoll ist in seiner Persönlichkeit, in seiner Liebe, die ist echt. Und er geht dann nicht wieder weg, sondern er sagt, komm mit, folge mir nach. Ist diese Freundschaft mit dir, die ist nicht nur mal fürs Wochenende, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, nicht auch nur für 3 Jahre, sondern ich bleibe bei euch bis an der Weltende. Und da hat der Levi gespürt, geschmeckt, wahrgenommen, gerochen, hier ist etwas, was beide Seiten kombiniert, beide Werte kombiniert. Und alle jungen Eltern, die kleine Kinder haben, werden mir zustimmen, wenn ich sage, die Kinder brauchen beides. Also sie brauchen, wenn sie krank sind, sie brauchen Medizin, was schnell wirkt, und die Mama, die lange bleibt. Man kann nicht einfach sagen, okay, hier hast du deine Schmerztablette und sieh zu, sondern es braucht noch diese Nähe, dieses andauernde Beisammensein. Also es braucht Hustensaft und Herz. Es braucht Tabletten und Tischgemeinschaft. Es braucht einen Arzt, aber auch einen Arm. Es braucht ein Kirschkernkissen und das Kuscheln. Und diese beiden Eigenschaften, diese beiden Werte kombiniert, das hat unwahrscheinlich viel Kraft. Das führt dazu, dass Kinder schon bald dann wieder fit werden und sagen, ja, ich kann jetzt wieder laufen gehen, springen gehen, rennen gehen, mir geht's wieder besser. Und wie hat Jesus das hinbekommen? Dass er also mit dieser Persönlichkeit, mit diesen Werten dem Levi begegnet ist. Und da ist mir was aufgefallen. Da hat nämlich der Matthäus in seinem Evangelium, Matthäus-Evangelium, ziemlich am Anfang die Geburtsgeschichte Jesu beschrieben. In Matthäus 1, Vers 18 folgende, das ist ein Weihnachtstext, jetzt, aber da ist mir was aufgefallen. Er beschreibt Matthäus 1, Vers 18 folgende, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, berufen von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also, da ist diese Prophezeiung vom Engel, das ist ein Sohn und der Name wird Jesus sein, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen und jetzt nicht Jesus, also Emmanuel, das ist ein völlig anderer Name. Also Matthäus, dieser Jünger, der Jesus gerade so erlebt hat, beschreibt die Geburtsgeschichte Jesu und stellt fest, da gab es eine Prophezeiung, ja, die Jungfrau Maria wird schwanger werden und das wird ein Sohn sein, ein Junge sein und der Name wird Jesus sein. Genau das wurde ja prophezeit, 700 Jahre vor Christus im Jesaja, da wird ein Sohn, eine Jungfrau schwanger, ein Sohn wird geboren werden und der Name wird Emmanuel heißen. Und jetzt können wir sagen, das sind noch unterschiedliche Namen. Der eine Name ist Jesus oder würde man heute sagen Joshua oder Yoshi und der andere Name Emmanuel, könnte man heute sagen Manuel oder Manu. So, jetzt haben wir Yoshi und Manu, das sind unterschiedliche Namen. Woher weiß Matthäus, dass das ein und dieselbe Person ist? Weil für Levi hier bei der Berufung diese beiden Eigenschaften zusammengekommen sind, denn der Name ist Programm. Yoshi, Joshua, Jesus heißt Retter und Emmanuel heißt Gott mit uns. Also hat er jetzt einen Mann vor sich gehabt, der ihn retten konnte, ihn befreien konnte von seiner Schuld und aber ihn mitgenommen hat auf eine Reise, die nie aufhören würde. Gott mit uns. Und dann wusste der Matthäus, das ist für mich überhaupt kein Problem, dass es unterschiedliche Namen sind. Es ist nämlich eine Person, die beides in sich trägt. Und so hat dann der Levi gesagt, boah, dem laufe ich hinterher. Dem laufe ich hinterher. Jemand, der mich nicht verurteilt, mir die Schuld vergibt, mich rettet aus meiner Einsamkeit, aus meiner Sinnlosigkeit, aus meinen Sorgen und Ängsten. Jemand, der kraftvoll wirklich mich retten kann aus dem, was mir so schwer fiel in der Vergangenheit und dann noch bei mir bleibt, na, dem folge ich nach. Weil der wird mich ja nicht hängen lassen, der wird mit mir gehen und sollte ich wieder fallen, wird er mir helfen, mich retten. Und dann ist er weiterhin bei mir. Wenn ich falle, rettet er mich und er ist weiterhin bei mir. Und da hat er sich gesagt, das ist für mich Grund genug, alles zurückzulassen und ihm nachzufolgen. Und wenn dieser Levi diese Erfahrung gemacht hat und dann alles zurücklässt, dann ist für ihn eine Reaktion plausibel. Also was ist der nächste Schritt der Jüngerschaft? Wenn er jetzt berufen wurde in die Nachfolge, was ist für Levi das einzig Richtige jetzt? Also was macht er, Und nicht, weil er in einer Bibelschule war, Jüngerschaftskurs war oder irgendein Buch über Jüngerschaftsprozesse gelesen hat, sondern was war in seinem Herzen, was hat Jesus da reingelegt, sodass er dann zu dieser Handlung gekommen ist. Und da lese ich Vers 9. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Für den Levi war es jetzt plausibel zu sagen, okay, ich habe mein Haus und jetzt öffne ich das Haus. Und ich bringe Jesus und meine ungläubigen Arbeitskollegen zusammen an einen Tisch. Warum Tischgemeinschaft? Warum in seinem Haus? Warum hat er nicht eine Bananenkiste genommen und in der Fußgängerzone laut gepredigt? Was war für ihn jetzt logisch? Für ihn war logisch, wenn Jesus mir begegnet ist als Retter und Emmanuel, dann will ich für meine Nächsten ein Retter und ein Beistand sein. Oder ein Emmanuel, ein Gott mit ihnen, Gott durch mich. Also für ihn war klar, ich öffne meine Tür. Und all das, was wir jetzt machen, braucht Zeit. Es braucht das Gefühl, dass es nicht nur ein punktueller Moment ist, sondern ein Prozess ist. Also am Tisch hat man mehrere Stunden, man kann miteinander wunderbar warm werden, da musst du nicht groß ein Eis brechen, du kannst ein Eis essen nachher, du kannst reden über Gott und die Welt, aber in diesem Moment des Vertrautseins, der Geborgenheit wird vielleicht mein Nächster, der noch nicht mit beiden Beinen im Leben steht, das Gefühl haben, ich möchte ihm helfen und das über eine längere Zeit. Da wird der Nächste, der Arbeitskollege, sagen, da gehe ich mal hin, da gehe ich mal hin. Denn vielleicht werde ich noch mal eingeladen. Ich glaube nicht, dass nach dem ersten Treffen ich mein ganzes Leben sofort geändert bekomme, aber vielleicht wird er mich nicht verurteilen und mich nochmal einladen und ich komme wieder und ich werde noch ein wenig mehr über die Liebe Gottes erfahren. Und so erfüllt Levi letztlich das höchste Gebot, dass er Gott mit reinnimmt in sein Zuhause und den Nächsten. Er liebt Gott und sagt, komm in mein Haus, komm in meine vier Wände, komm in mein Leben, komm rein, durchdringe mit deinem Licht meine Beziehungen, mein PC, mein alles. Und den Nächsten, komm du auch mit rein in diesen Raum, den ich dir zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das wird leider nicht beschrieben, dass das der Moment war, der dazu führte, dass manche andere auch zum Glauben gekommen sind. So hat Jesus einen Jünger gemacht, der andere zum Jünger gemacht hat. Und das war ja sein Auftrag in Matthäus 28. Wieder der Levi Matthäus schreibt am Ende des Evangeliums, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie eben dieser Auftrag, den kann ich besser zitieren, wenn ich ablese, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, beim Missionsbefehl ist für den Matthäus klar, ja, es ist der Auftrag, dass wir hingehen und die Menschen zu Jesus, zur Bekehrung führen, aber dass dann auch klar ist, sie werden da nicht fallen gelassen, sondern Jesus ist bei ihnen allen Tage bis an der Weltende. Und da habe ich gedacht, nee, das ist doch kraftvoll, das ist doch stark. Wenn du Jesus Christus als Jesus, als Retter erlebst und als Emmanuel erfährst, wirst du sagen, okay, ich habe noch 1000 Fragen. Mir ist noch vieles unklar, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein. Ich verstehe das Ganze nicht mit ewiges Leben. Ich verstehe das nicht mit Sündenvergebung. Aber ich muss nicht alles sofort verstehen. Ich kann häppchenweise wachsen in der Erkenntnis, würde der Apostel Paulus sagen. Und da hat der Levi dann im Zollhaus gedacht, cool, darauf lasse ich mich ein. Ich werde das alles verlassen, Jesus wird mich mit reinnehmen, er wird mich auf einen Weg mitnehmen, er ist selbst der Weg, so stellt er sich vor, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also weiß er, ich kann mich auf eine Reise mitbegeben und Christus wird mich wunderbar führen. Er wird mir helfen, er wird mich retten, aber er wird mir auch beistehen. Für diejenigen unter uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, möchte ich hier diese frohe Botschaft weitergeben. Vielleicht bist du bisher zum Kreuz gekommen. Also im Glauben hast du das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich angenommen, in Anspruch genommen. Danke Jesus für die Vergebung meiner Schuld. Wunderbar. Aber vielleicht ist das nur die eine Seite der Medaille. Vielleicht ist das nur die eine Eigenschaft Jesu, die du bisher kennengelernt hast, er als Retter. Dann möchte ich dir Mut machen, entdecke ihn als Beistand. Er ist in den Himmel gefahren, das war das Fest, was wir ja die Tage gefeiert haben, Christi Himmelfahrt. Und dann hat er ja nicht sein Wort gebrochen, als er sagte, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage, alle Zeit. Und dann ist er weg. Nein, er ist weggegangen, damit er durch seinen Heiligen Geist in uns sein kann. Und deswegen darfst du wissen, hey, er rettet mich in Bezug auf die Vergangenheit, aber er gibt mir auch die Lösung für die Zukunft. Und so darfst du dich hineinbegeben in das Vertrauen, in die Nachfolge Jesu, sodass dann du wirklich auch bezeugen kannst, tatsächlich, er hilft mir, er ist kraftvoll Tag für Tag und er ist da, er ist mein Beistand Tag für Tag. Und dann wird deine Reise so laufen, dass du nicht unbedingt weißt, wohin, also welche Stadt wird als nächstes dann in deinem Lebenslauf vorkommen. Aber er weiß es. Und er wird dich von einer Herausforderung zur nächsten führen und begleiten, sodass du sagen kannst, er ist mir treu. Und das ist dem Levi so ins Herz gerutscht, dass er sagte, dann will ich so einer für andere sein. Also für diejenigen, die jetzt, Arbeitskollegen vom Levi sind, Menschen, die noch nicht so häufig in den Gottesdienst kommen, vielleicht heute das erste Mal da sind, vielleicht diesen Livestream das erste Mal verfolgen oder überhaupt das erste Mal eine Predigt hören, möchte ich dir Jesus vorstellen als denjenigen, der dir helfen kann und dich begleiten wird. Und wenn du ehrlich bist, bist du die ganze Zeit auf der Suche nach solchen Rettern und so einem Beistand. Manche setzen auf Musik und sagen, da ist eine Musik, ein Lied von einem Komponisten, wenn ich das höre, geht es mir gut. Es hat Kraft, tatsächlich, es ist die Schöpfung Gottes, die Musik ist Gottes Schöpfung. Und du erlebst das wirklich als einen kraftvollen Moment. Aber hörst du dir dieses Lied 20 Mal an, wirst du sagen, irgendwie ist dieser Effekt nicht mehr da wie vorher. Warum? Wie bei den Blumen, es verliert seine Kraft. Es ist nicht andauernd kraftvoll für dich da. Und so kannst du das buchstabieren mit allem anderen. Du hast auf ein Haustier gesetzt. Es war kraftvoll. Und über einige Jahre war es für dich da und hat dir wirklich Kraft gegeben. Aber dann gab es diesen Moment des Abschieds. Selbst der beste Freund, jemand aus der Familie, der Partner, Ehepartner. Du hast vielleicht deine Hoffnung auf ihn, auf sie gesetzt. Und dann gab es den Moment des Abschieds. Gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du darauf setzt? Du sagst, ein Haus, wenn ich dieses Haus habe, das hat Kraft, das gibt mir vielleicht ein bisschen Ruhe und Wohlstand und Gemütlichkeit. Und dann aber kommt die Flut, also die Hochwasserkatastrophe und das Haus ist weg. Du dachtest, wenn ich aber Sport mache, dann geht es mir gut. Da fühle ich mich so kraftvoll und lebendig. Und dann kommt eine fiese Krankheit und dann ist es vorbei. Und da sind wir alle auf der Suche nach etwas, worauf wir unsere Beine stellen können. Und am Ende dieser Predigt möchte ich dich einladen, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Mit dem rechten Bein auf Christus, dem Retter. Mit dem linken Bein auf Christus, den Immanuel. Jesus, der dir hilft und Jesus, der bei dir bleibt. Und er ruft dir zu, folge mir nach. Du findest sonst nirgendwo etwas, irgendjemand, der genau diese beiden Eigenschaften dir bieten kann. Vertraue mir. Wenn ich dir am Kreuz von Golgatha geholfen habe, dann werde ich dich doch danach nicht hängen lassen. Ich werde dir danach auch helfen. Vertraue mir, ich kann dir helfen. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich bin Gott, sagt Jesus. Aber diese Gewissheit auch, er wird dann nicht irgendwann sagen, und jetzt ist die Reise vorbei, jetzt müssen wir Abschied nehmen, jetzt bin ich weg. Er ist bei dir alle Tage. Und dann die Ewigkeit die ja kein Ende nimmt. Und da möchte ich dich einladen, folge Jesus nach. Und der du Jesus nachfolgst, nimm diese Eigenschaften mit. Sei du für deinen Nächsten, zuallererst in der Familie, jemand, der bereit ist zu helfen, aber auch bereit ist, treu zu sein. Zuallererst, wenn du einen Ehepartner hast, dem Ehepartner gegenüber, ja, ich will dir helfen, ich will bei dir bleiben. Den Kindern, ich will euch helfen, ich will auch bei euch bleiben, liebe Kinder. Und die Nachbarn, ich will euch helfen, ganz praktisch, und ich möchte nicht so schnell wieder weg hier. Ich will bei euch bleiben. Und dann wirst du feststellen, wie viel Kraft das hat in einer Welt, wo so vieles sich verändert, wo so vieles instabil ist, wo so vieles kaputt geht, darfst du ein Fels in der Brandung für andere sein und andere werden sich gerne in deiner Gegenwart aufhalten und dann durch dich den Jesus und Emmanuel kennenlernen. Amen. Ich möchte noch beten und wenn es möglich ist, steht doch bitte auf. Herr Jesus Christus, lieber Emmanuel, wir sind beeindruckt von diesem Moment der Berufung des Levi und können erstmal nicht glauben, dass das so viel Kraft hatte, aber er hat alles zurückgelassen. Und dann haben andere sich gewundert, warum du mit Sündern Zeit verbringst und gerne mit ihnen am Tisch sitzt und isst, aber das war deine Vorgehensweise. Gar nicht hektisch, möglichst viele schnell abzufertigen, sondern mit deinen geliebten Menschen eine Reise anzutreten, einen Weg zu gehen. Und daher preisen wir dich und verehren dich für diese beiden Eigenschaften, dass wir es selbst erfahren durften. Und ich bete jetzt für den, der im Raum ist und noch zögert und noch in seinem Zollhaus sitzt und diesen nicht zurücklassen kann. Ich bitte dich, Herr, ruf du höchstpersönlich mit der gleichen Melodie wie damals, mit den gleichen Worten wie damals bei Levi. Sprich du, Herr, jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass so mancher, der hier im Raum ist, und noch nicht mit beiden Beinen im Leben ist, bereit ist, sich auf dieses Fundament zu stellen, auf dich, Jesus, höchstpersönlich. In Jesu Namen bitte ich dich darum. Amen. Wir nehmen Platz.